Guten Morgen, liebe Geschwister. Ein Arzt hat den Geschäftsführer eines Pflegeheims davon überzeugen können, Hunde, Katzen, Wellensittiche, Kaninchen und Legehennen anzuschaffen. Warum? Die Bewohner des Pflegeheims sollten sich um diese Tiere kümmern. Die Wirkung war erheblich. Die Bewohner erwachten neu zum Leben. Einige, von denen wir geglaubt hatten, dass sie nicht mehr sprechen konnten, fingen an zu sprechen. Bewohner, die sich völlig zurückgezogen hatten und nicht mehr laufen konnten, kamen zur Pflegestation und sagten: Ich nehme den Hund und mache einen Spaziergang. Alle Wellensittiche wurden adoptiert und bekamen Namen. Die Einnahme von Psychopharmaka sank signifikant um 38% und die Todesfälle um 15%. Was Tiere nicht für eine wunderbare Wirkung haben können, auch auf ältere Menschen, die in einem Pflegeheim leben. Das Beispiel ist aus einem sehr guten Buch, das kann ich nur empfehlen, von Timothy Keller, Glauben wozu? Lohnt sich zu lesen, bin ich gerade bei. Worauf kommt es mir an? Ich möchte euch keine Tiere anpreisen, ihr sollt euch kein Daktari zu Hause anschaffen. Was braucht jeder Mensch im Leben? Einen Sinn. Jeder Mensch braucht einen Sinn, er muss wissen, wozu lebe ich. Und darum geht es heute auch in unserem Text. Der kürzere Westminster Katechismus, der hat es so zusammengefasst: Das höchste Ziel des Menschen oder der Sinn des Lebens von einem Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist der Sinn, warum Gott uns geschaffen hat. Dass wir ihn verherrlichen, dass seine Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Römer 3, Vers 23 verneint das ja dadurch, dass wir zu Sündern geworden sind und dass wir, dadurch, dass wir ihn verherrlichen, uns an ihm erfreuen. Und wie das funktioniert, wie wir Gott verherrlichen, dadurch, dass wir uns an ihm erfreuen, das steht in Johannes 15. Und diesen Text möchte ich mit euch lesen, Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Das ist das letzte der Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das finde ich gewaltig. Christsein ist nicht einfach nur so. Hauptsache irgendwie durch. Hauptsache irgendwie überstehen und dann sind wir am Ende bei Jesus in der Herrlichkeit, sondern wir sind dazu berufen, ein Leben zu führen in Freude. Das sagt Jesus ganz explizit hier in Vers 11: Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wir beginnen am Anfang des Textes. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Erwin, kannst du das Bild machen, das du vorhin so wunderbar während des vorigen Liedes hier hattest, damit wir den Weinstock und die Reben alle Zeit vor Augen haben, auch als Illustration, das wäre ganz nett, danke dir. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jesus war ein richtig guter Lehrer. Was hat ihn ausgemacht, diesen guten Lehrer? Jesus hat geistliche Sachverhalte anhand von praktischen Beispielen deutlich gemacht. Er war mit seinen Jüngern unterwegs und ist wahrscheinlich gerade an einem Weinberg vorbeigekommen und er sagt, liebe Freunde, schaut euch an, wie es aussieht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das Bild des Weinstocks war natürlich in Israel bekannt. Das Alte Testament berichtet schon vom Weinanbau. Wir wissen, dass Noah Wein angebaut hat. Er hat so ein bisschen einen über den Durst getrunken und ist dann splitternackt im Zelt gelandet. Auch Lot hat wohl mit seinen Töchtern Wein angebaut. Auch das hatte negative Folgen. Das wissen wir, wenn wir die Geschichte kennen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, lohnt es sich, die Geschichte nachzulesen in 1. Mose 19. Die Propheten haben das Volk Israel oft mit einem Weinberg verglichen. Und Israel, das Land Israel, gehört mit zu den ältesten Weinbauländern der Erde. Und es gibt heute auch dort noch einen intensiv betriebenen Weinbau und es gibt leckeren Rot- und Weißwein dort in Israel. Und zur damaligen Zeit gehörte das Brot und auch der Wein zu den Hauptnahrungsmitteln in Israel. Also Wein stand eigentlich immer auf dem Tisch. Und wenn Jesus vom Weinanbau spricht oder wenn er dieses Bild gebraucht, dann wusste jeder, was gemeint ist. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Dieses Wörtchen wahre im Griechischen steht für echt im Unterschied zu einem falschen. Und es spricht hier für Exklusivität. Er unterscheidet den wahren Gott von den falschen Göttern. Jetzt kannst du sagen, Moment mal. Und das ist ja das, was viele Leute am Christsein stört. Dass wir uns hinstellen und sagen, wir haben die Wahrheit. Jesus ist der einzig Wahre. Aber wenn ich das sage und von hier vorne behaupte, dann ist das nicht meine Behauptung, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6, lest es nach. Und hier sagt er nicht ohne Grund, ich bin der wahre Weinstock und es steht wirklich für Exklusivität. Es gibt keinen anderen und mein Vater ist der Weingärtner. Jesus Christus ist der einzige Heilsbringer, kein Buddha. Kein Allah, keine Esoterik, noch sonst irgendwas. Jesus Christus, der Einzige. Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und hier zeigt sich die ganze Abhängigkeit Jesu zu seinem Vater. Denn ohne den Weingärtner gibt es auch den Weinstock nicht. Und das macht Jesus deutlich in Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was irgend er tut, das tut auch der Sohn gleicherweise. Also Jesus stellt ganz deutlich, er stellt klar, ich lebe in totaler Abhängigkeit zu meinem Vater. Und er macht mit diesem Bild deutlich, wir sind total abhängig von Jesus Christus. Wenn er abhängig ist von seinem Vater, wie viel mehr sind wir abhängig von ihm? Der Weingärtner, der hat die ganze Arbeit. Habt ihr schon mal einen Weingarten angelegt? Vielleicht hat der ein oder andere so ein paar Weinreben zu Hause. Das ist Arbeit. Wenn man einen Weinberg oder einen Garten anlegt, dann muss man einen Zaun, man macht eine Mauer oder einen Zaun drumherum. Man muss den Boden säubern von Steinen. Dann setzt man die Weinstöcke, man pflanzt die Weinstöcke ein, man baut normalerweise einen Wachturm. Und man haut oder hebt eine Kelter aus, dort wo dann die Trauben zertreten werden. Weingärtner sein ist kein Job, den man mal einfach so macht, sondern ist ein Knochenjob. Das ist Knochenarbeit, die man zu verrichten hat. Wenn ihr vielleicht schon mal geholfen habt bei der Weinlese, dann muss man durchgehen und die abpflücken. Das ist harte Arbeit. Und das finde ich so genial, wenn Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Das ist ein Bild für uns. Wie viel Arbeit steckt Gott in dich und in mich? Und er gibt uns nicht auf. Also der Vater hat viel Arbeit mit uns. Wir sind ja die Reben in diesem Bild, Vers 5. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ihr seid die Reben. Und jeder Christ, jeder, der mit Jesus unterwegs und verbunden ist, da sagt Jesus, ihr seid schon rein, in Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also ihr gehört zu den reinen Reben. Frage an dich. Gehörst du zu diesen reinen Reben? Bist du rein gewaschen? Die Frage musst du dir stellen. Denn sie entscheidet über die Ewigkeit, wo du sie verbringst. Entweder in der ewigen Verdammnis oder in der ewigen Herrlichkeit mit Jesus Christus. Bist du rein? Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 11, ihr aber seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden. Gehörst du zu diesen reingewaschenen, zu diesen geheiligten, zu diesen gerecht gewordenen, mit denen Gott zufrieden ist? Wenn Gott dich sieht, sieht er dich durch Jesus Christus, ist er zufrieden mit dir, ja oder nein? Hast du den gnädigen Gott? In Jesus hast du ihn, ohne Jesus hast du ihn nicht. Denn Jesus unterscheidet in seinem Bild zwischen zwei Arten von Reben. Die eine, die keine Frucht bringt, in 2a, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Warum? Zieht unnötig Wasser. Weg damit, unnötig Energie. Und die Rebe, die Frucht bringt, 2b, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Was passiert bei so einer Reinigung, wenn man eine Pflanze reinigt? Was macht man? Wer von euch ist Hobbygärtner? Damit der Baum wieder blüht, Elisabeth, was muss man abschneiden? Ja, dann schneidet man ordentlich was ab. Und das macht der Weingärtner mit uns ganz genauso. Und wenn an uns rumgeschnippelt wird, wenn so die Dinge, die da nicht hingehören, das ist unangenehm, das kann auch wehtun, aber es gehört einfach, und das könnt ihr nachlesen in Hebräer 12, 4 bis 11, es gehört zur Beschneidung, zur Disziplin Gottes. Gott diszipliniert uns, damit wir wozu noch mehr Frucht bringen, dass sie mehr Frucht bringe, immer mehr Frucht bringen. Die Bibel spricht viel über Frucht. Da ist die Frucht, die zur Buße führt, wo sündige Verhaltensweisen gelassen werden, in Matthäus 3, Vers 8. Da ist das Gleichnis vom Sämann aus Markus 4, wo es diejenigen gibt, die Frucht bringen und diejenigen gibt, die keine Frucht bringen. Wir haben darüber gesprochen, vor ein paar Wochen. Dann spricht die Bibel von der Frucht des Geistes aus Galater 5, dass Jesus anfängt, meinen Charakter zu verändern. Die Bibel spricht von der Frucht der Lippen in Hebräer 13, Vers 15, also Jesus arbeitet auch an meinem Wortschatz. Und sie spricht natürlich auch über das Fruchtbringen durch meine Finanzen. Was mache ich mit meinem Geld? Auch dadurch kann ich Frucht bringen. Jetzt ist aber ganz, ganz wichtig. Bitte geht nicht nach Hause mit dem Gedanken, ich muss Frucht bringen. Dann hast du die Predigt heute nicht verstanden. Wie oft sagt Jesus in diesem Text, ihr müsst Frucht bringen? Zählt mal nach. Kein Mal. Jesus sagt, bleibt in mir. Dann bringt ihr Frucht. Wenn die Rebe verbunden ist mit dem Weinstock, da, unser Bild, dann bringt sie Frucht. Bleibt in mir. Das Geheimnis von einem fruchtbaren Christsein, was erfreut, woran wir Freude haben und was den Vater verherrlicht, das ist das in Jesus bleiben. Wie das aussieht, sehen wir gleich. Jesus erklärt ganz deutlich in den Versen 4 und 5, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist ganz einfache Logik. Nehme ich die Rebe da raus, dann dauert es nicht lange, dann vergammelt die Frucht. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht in mir bleibt, dann könnt ihr keine Frucht bringen. Ich bin der Weinstock, Vers 5, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wir sind total abhängig von der Verbindung mit Jesus Christus. Wir sind auch total abhängig, wenn es darum geht, wie ich über mich denke, wie ich mich selber definiere. Und da machen wir uns ja schon Gedanken. Jeder Mensch macht sich Gedanken über sich selbst. Was ist meine Identität? Wie sehe ich mich? Wie sehen mich die anderen? Davon kann sich keiner freisprechen. Und unsere Identität, so wie wir sind, das wird nicht nur von mir definiert, sondern das kommt von außen. Andere haben mich zu definieren, weil ich nicht der Schöpfer bin, sondern ich bin Geschöpf. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich darüber definiere, was Jesus Christus für mich getan hat und wie Gott mich sieht, als reingewaschen, als geheiligt, als gerecht gemacht. Also Gott ist zufrieden mit mir. Außerhalb Jesu ist meine Identität für die Tonne. Ich suche ewig, mein ganzes Leben nach Identität. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo soll ich hin? Was mache ich eigentlich hier? Und erst wenn ich weiß, ich bin geschaffen zum Ebenbild Gottes, ich bin reingewaschen in Jesus Christus, weiß ich, wer ich bin. Geliebt in Jesus Christus. Und das finde ich gewaltig. Geliebt in Jesus Christus. In Jesus Christus. Die Rebe an sich, Jesus sagt, ihr seid die Reben. Wie viel ist die wert? Was kann ich mir aus so einer Rebe, wenn ich sie einzeln nehme, alles bauen? Ein Regal, ein Bett, die ist nichts wert. So eine Rebe an sich, für die Tonne, für die Feuertonne. Und die brennt auch nicht sehr lange. Dann ist sie weg. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns über die Verbindung mit Jesus definieren. Und dann kann ich sagen, Halleluja, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin reingewaschen und ich bleibe in Jesus. In ihm finde ich meine Identität. Wie sieht das aus mit dem Bleiben in ihm? Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Hier spricht Jesus über die Kommunikation. Er spricht hier über seine Worte, die in uns bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das ist wichtig, dass ich mich mit Gottes Wort beschäftige. Wir kennen dieses Kinderlied. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Kennt ihr nicht, wahr? Wenn du wachsen willst. Die Theorie ist so einfach. Aber es muss umgesetzt werden in die Praxis. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Willst du wachsen? Willst du in der Beziehung zu Jesus wachsen, dann führt kein Weg an Gottes Wort und auch am Gebet vorbei. Hinsetzen, Bibel lesen, ein Vers, wenn du es gewohnt bist, ein Kapitel, dann noch ein Kapitel, bleib dran, lies die Psalmen, bete die Psalmen, aber hinwachsen, immer mehr mit Jesus verbunden bleiben, Gemeinschaft, Zeit in die Gemeinschaft mit Jesus Christus investieren. Und wer als Christ überleben will, der braucht die Gemeinschaft mit Jesus. Da ist der Umgang mit seinem Wort und mit dem Gebet unersetzlich. Da führt kein Weg dran vorbei. ERF kann so toll sein, wie er will. Ersetzt nicht das Wort Gottes. Gute Bücher ersetzen nicht das Wort Gottes. Gute Filme ersetzen nicht das Wort Gottes. Nimm dir Zeit und lies die Bibel. Gott spricht dort zu dir. Und dann bete dafür, dass du ihn siehst, seiner Herrlichkeit, und dass du Freude daran empfindest, aber das am Wort Gottes führt kein Weg dran vorbei. Und auch am Gebet nicht. Wir müssen in steter Verbindung bleiben mit Jesus. In jeder Situation. Du kannst beim Autofahren beten. Bitte schließ dabei nicht die Augen, aber du kannst auch mit offenen Augen beten. Du kannst Gott für deinen Vordermann danken, der vielleicht gerade nicht so schnell aus dem Puschen gekommen ist, anstatt sich über ihn aufzuregen. Anstatt dich über ihn zu ärgern. Aber in Verbindung bleiben mit Jesus. Die stille Zeit, der Gottesdienst, die Bibelstunde, das sind alles Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können, wahrnehmen müssen, wenn wir in Jesus Christus bleiben möchten. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und wie gesagt meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Hier geht Jesus auf das Gebet ein und er fügt dem Ganzen noch eine Verheißung hinzu. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Oder ihr werdet es bekommen. Aber wir müssen auf Gottes Wellenlänge beten, in seinem Willen. Sein Wille über meinen Willen. Und dann wird Gott uns geben, was wir uns wünschen. Das Rezept für ein fruchtbares Christsein ist die tiefe Verbindung zu Jesus. Die tiefe Verbindung, dass wir immer mehr, dass immer weniger Samuel Epp sichtbar wird, sondern immer mehr Jesus Christus, oder wie 2. Korinther 3, Vers 17, dass, wie Paulus es da ausdrückt, dass wir verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit in sein Bild. Luther hat es so ausgedrückt, wir sollen ein Kuchen werden mit Jesus, sodass die Zutaten, diejenigen, die gerne backen, da kommt Mehl rein, Salz rein, Zucker rein, Hefe rein, je nachdem, was man in so Kuchen alles reinpackt, dann wird es vermischt. Und nachher kann man das gar nicht mehr unterscheiden. Wo ist das Salz, wo ist der Zucker, wo ist das Mehl? Also ein Kuchen werden mit Jesus, total mit ihm verwoben werden oder verwoben sein. Und dann in Vers 9 und 10 sagt Jesus weiter, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wie geht das? In Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Also in Jesus bleiben bedeutet in seiner Liebe bleiben, indem ich seine Gebote halte. Das heißt einfacher Gehorsam im Alltag. Echter Glaube, der zeigt sich im Alltag. Wie gehorsam bin ich seinem Wort? Wie gehorsam bin ich dem Wort Gottes? Und um die Gebote zu halten, muss ich sie kennen. Und deswegen sagt Jesus, dass seine Worte in uns bleiben sollen. Also Fazit, um Frucht zu bringen, muss ich die Gemeinschaft mit Jesus pflegen und daraus erwächst Frucht des Gehorsams. Also aus der Gemeinschaft mit Jesus erwächst Frucht. Und diese Frucht in Vers 11, die lässt uns tiefe Freude erleben. Deswegen sagt Jesus, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe. Und euch in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also Jesus möchte, dass wir ein Leben führen in Freude, die nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Und ich weiß, wie sehr es momentan ein Kampf ist, gerade mit diesen Corona-Bedingungen, sich am Herrn zu erfreuen. Vor allem, wenn wir nicht singen dürfen und wir müssen hier mit Maske sitzen. Aber Jesus möchte uns eine tiefe Freude schenken, wo wir lernen dürfen, dass uns die äußeren Umstände nicht fertig machen, sondern dass ich sage, ich darf mich trotzdem an meinem Herrn erfreuen. Also eine Freude, eine tiefe Freude, die Jesus uns erleben lassen möchte, eine Freude der Rechtfertigung, weil er uns errettet hat, eine Freude, die auch im Leid standhält, aus Hebräer 10, Vers 34 wissen wir das, und auch eine Freude auf das Zukünftige. Aus der Gemeinschaft mit Jesus erwächst weiterhin als Frucht, dass wir erkennbar sind als Jünger Jesu. Und zwar in Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also wenn wir in Jesus bleiben, sind wir seine Jünger, wir bringen Frucht und Gott wird verherrlicht. Andere sehen das an uns. So wie Matthäus es ausdrückt, wir sind Salz, oder Jesus es in der Bergpredigt ausdrückt in Matthäus, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Und deswegen nochmal, der Sinn des Lebens oder das höchste Ziel, das Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Aber das klappt nur in der Beziehung zu ihm. Und das kann ich euch nicht abnehmen. Das kann ich euch, das kann ich mir, das kann ich euch nur immer wieder neu vorpredigen. Christsein bedeutet Beziehung. Durch sein Wort und durchs Gebet. Bitte geht ihr nicht raus, nochmal, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr sagt, ich muss Frucht bringen und ich brauche Veränderungen in meinem Leben. Ja, die brauchen wir und wir sollen auch Frucht bringen. Aber das Ziel ist, in Jesus zu bleiben. Stürz dich in die Beziehung mit ihm. Und da musst du nicht gucken, wie sehr wurde ich jetzt verändert, wie viel Frucht habe ich gebracht. Das macht Jesus schon. Darum musst du dir keine Sorgen machen. Unsere Sorge muss sein, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Denn das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für dieses Leben, dass das unsere Freude steigert und dadurch der Vater verherrlicht wird. Aber auch, und das macht Jesus uns klar, dass mit den fruchtlosen Reben auch etwas passiert. In Vers 2a, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und in Vers 6, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Also fruchtlose Reben werden hinausgeworfen, da sie das Wachstum der anderen stören. Und sie werden verbrannt. Fragst du dich vielleicht jetzt, oh, gehöre ich zu diesen fruchtlosen Reben? Wenn du Jesus erkannt hast, wenn du erkannt hast, dass er dein Retter geworden ist, dass er dein Retter ist, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, dann gilt für dich Römer 8, Vers 1. Was steht da? So ist denn nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis, nie wieder. Aber wir haben, es ist unsere Verantwortung und wir haben es auch in der Hand, wie viel Freude wir an Jesus erfahren. Und ich bin ehrlich, ich möchte dieses 0815 Christsein nicht leben. Dieses Ja, ich bin Christ und Hauptsache ab in die Ewigkeit. Ich möchte hier Freude an Jesus erfahren, weil ich weiß, dadurch wird der himmlische Vater verherrlicht. Und es macht auch viel mehr Freude. Und ihr werdet merken, lasst euch drauf ein. Stürzt euch in die Beziehung zu Jesus und ihr werdet merken, es gibt eine Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen. Auch wenn vielleicht deine Gesundheit momentan nicht so mitmacht, auch wenn die Corona-Bedingungen ganz anders sind, als du das erwartet hast. Aber diese Freude, die kann dir keiner nehmen, weil das bleibende, ewige Freude ist, die in die Ewigkeit hineinreicht. Und es ist unsere Verantwortung, wie freudig wir mit unserem Herrn unterwegs sein wollen. Die Frage, die ich mir immer wieder stellen muss, wie tief, wie intensiv ist meine Gemeinschaft mit Jesus, wie sehr erfreue ich mich an meinem Herrn. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht in mir bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bete. Ja, Jesus, danke dafür, dass du uns berufen hast zu einem Leben in Freude. Das vergessen wir oft, weil wir auf die äußeren Umstände schauen und die uns vielleicht gar nicht gefallen, die uns fertig machen wollen. Aber wir wollen uns daran erinnern. Und wir beten dafür, dass diese Umstände uns dann in die Beziehung zu dir hineintreiben. Dass wir diese Freude erleben wollen, dass wir, und die möchtest du uns schenken, dass wir auftanken bei dir, durch dein Wort, durchs Gebet. Und dass durch diese Freude, die wir dann empfinden an dir und die du uns gerne schenkst, der Vater verherrlicht wird. Und dann erkennen andere, dann erkennt die Welt, dass wir deine Jünger sind. Und das wollen wir sein. Christen, die Frucht bringen, die sich an dir erfreuen. Nicht, weil es aus uns kommt, sondern weil du es schenkst und wir verbunden sind mit dir. Amen.